Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Sie sitzt wie ein kleiner Schmetterling im Hals, direkt unterhalb des Kehlkopfs. Im Inneren wirkt sie wie eine Kommandozentrale für Energie, Stimmung und Wachstum. Wenn die Schilddrüse aus ihrem Gleichgewicht gerät, dann kann es zu verschiedenen Krankheiten kommen. Heute sprechen wir über Überfunktion beim Morbus Basedow, eine Erkrankung der Schilddrüse, bei der das Immunsystem sozusagen die Drüse irrtümlich anschaltet und sie dadurch ständig zu viel Hormon produziert. Jährlich erkranken ca. 40 pro 100.000 Menschen an Morbus Basedow. Ich spreche heute mit der Schilddrüsenexpertin Katharina von Schenk aus Neuss. Sie ist Chefärztin der Klinik für Endokrine Chirurgie am Rheinland-Klinikum Lukas Krankenhaus in Neuss. Schön, dass Sie da sind, Frau von Schenk.
Schönen guten Tag, Frau Gräfenstein. Ich freue mich sehr auf das Interview.
Frau von Schenk, könnten Sie bitte kurz erläutern, was genau unter einer Schilddrüsenüberfunktion beim Morbus Basedow zu verstehen ist?
Bei dem Morbus Basedow mit entsprechender Überfunktion handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das heißt, dass das Immunsystem sozusagen fälschlicherweise die Schilddrüse anregt, zu viel an Schilddrüsenhormonen bereitzustellen. Diese werden dann freigesetzt und können die typischen Symptome einer Überfunktion, wie zum Beispiel Schwitzen, Herzrasen mit halt schnellem Pulsschlag, vielleicht auch Erhöhung des Bluthochdrucks, insgesamt eine Ankurbelung des gesamten Stoffwechsels, daher auch gerne begleitend mit einer Gewichtsreduktion verursachen.
Wie kommt es dazu?
Die genauen Ursachen sind unklar. Es gibt sicherlich Störungen des Immunsystems, zum Beispiel durch Virusinfektionen oder auch eine genetische Prädisposition. Das heißt, diese Erkrankungen treten gerne familiär gehäuft vor, bevorzugt sind, wie bei fast allen Schilddrüsenerkrankungen, wir Frauen. Gerade wenn es zu Stoffwechselumstellungen kommt, zum Beispiel in der Pubertät, Schwangerschaft oder auch dann in der Menopause.
Aber generell kann jeder Mensch diese Krankheit bekommen?
Jeder Mensch zu nahezu jedem Lebensalter und natürlich auch Männer. Nicht nur wir Frauen, aber auch Kinder und Jugendliche können betroffen sein.
Und wie äußert sich das?
Ja, die Erstsymptome sind typischerweise die Überfunktion. Das weiß man natürlich dann erst, wenn man entsprechende Blutuntersuchungen vorgenommen hat. Aber die Patienten beklagen häufig dann halt Schwitzen, Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, vielleicht auch Haarausfall. Ganz unangenehm, es kann auch durch den erhöhten Pulsschlag zu Zittrigkeit kommen, gerade in den Fingern, so feinschlägiges Zittern der Finger. Wenn der Hausarzt die Laboruntersuchung vorgenommen hat und eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt wurde, nimmt er auch typischerweise die Antikörper gegen den sogenannten TSH-Rezeptor ab. Der TSH-Rezeptor steuert sozusagen die Schilddrüsenfunktion. Und dieses ist halt völlig aus dem Gleichgewicht geraten, wenn dieser Rezeptor stimuliert wird und dann der Schilddrüse quasi sagt, produziere mehr Schilddrüsenhormone, obwohl schon völlig ausreichend Hormone vorhanden sind. Das heißt, die Ursache liegt gar nicht selbst in der Schilddrüse, sondern die Schilddrüse ist vor allem das Zielorgan.
Läuft in Ihrer Klinik die Diagnostik ab, wenn der Verdacht auf Morbus Basedow besteht? Worauf legen Sie da besonderen Wert?
Wenn vom Hausarzt üblicherweise eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt wurde und dieser dann auch schon den TSH-Rezeptor bestimmt hat, dieser ist erhöht. Damit ist die Erkrankung mit dem Vorliegen eines Morbus Basedow schon bewiesen und nachfolgend sollte dann aber auf jeden Fall, wie bei allen anderen Schilddrüsenerkrankungen, ein Ultraschall erfolgen. Das heißt, wir schauen uns die Schilddrüse im Ultraschall an. Die Schilddrüse kann, muss aber nicht vergrößert sein. Es können Knoten vorliegen, müssen aber nicht. Und typischerweise findet man insgesamt ein aufgelockertes Gewebe mit einer aber deutlich verstärkten Durchblutung der Schilddrüse. Und das ist schon typisch und auch beweisend. Also im Ultraschall kann man schon auch den Verdacht auf einen Morbus Basedow haben, wenn die Patienten jetzt ohne Laborwerte zu uns kämen und wir halt nur den Ultraschall machen. Aber beweisend sind die Laborwerte inklusive dieser TSH-Rezeptor-Antikörper.
Welche Rolle spielen bildgebende Verfahren?
Eine Scintigraphie kann sinnvoll sein, wenn wir halt zusätzlich, was gar nicht so selten ist, Knoten in der Schilddrüse finden. Um zu beurteilen, haben wir noch zusätzlich einen sogenannten warmen Knoten. Dann hätten wir eine Sonderform des Morbus Basedow mit einem Marine-Lehnhardt-Syndrom, das heißt klassischer Morbus Basedow mit zusätzlich einem autonomen Schilddrüsenadenom. Oder haben wir kalte Knoten, haben wir verdächtige Knoten, auch das Ultraschall in Kombination mit der Scintigraphie. Bei einer normalen Basedow-Schilddrüse ohne Knoten ist eine Scintigraphie nicht erforderlich.
Und kalt und warm, ist das bezogen auf, ob das möglicherweise Krebs sein könnte?
Kalte oder warme Knoten sagen erstmal überhaupt nichts über die Gut- oder Bösartigkeit von Schilddrüsenknoten aus, die ja insgesamt auch sehr selten sind. Aber wenn wir einen verdächtigen Knoten haben, ist der im Scintigramm dann eher kalt als warm. Das heißt, in dem Knoten werden keine Schilddrüsenhormone synthetisiert. In warmen Knoten werden sie synthetisiert. Und warme Knoten können auch im Ultraschall verdächtig ausschauen, sind aber so gut wie nie bösartig.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es für die Überfunktion beim Morbus Basedow?
Prinzipiell gibt es drei Therapieformen. Als allererstes, wenn die Überfunktion festgestellt wurde, sollte eine sogenannte thyreostatische Therapie erfolgen. Das heißt, der Patient oder die Patientin erhält Medikamente, die die Schilddrüsenfunktion dämpfen und wieder in den normalen, ausgeglichenen Stoffwechselzustand überführen sollen. Das ist das Erste. Und wenn die Schilddrüsen-Antikörper bzw. TSH-Rezeptor-Antikörper nicht besonders hoch sind, ist das auch eine sehr erfolgversprechende Therapie. Das macht man primär auch relativ langfristig über mindestens 18 Monate. Und die Patienten haben eine gute Aussicht, dass es damit auch zur Heilung kommt. Wenn die Antikörperlast recht hoch ist, wir reden dann von diesen TSH-Rezeptor-Antikörpern, die wir abkürzen mit TRAC, über 10 liegen, dann ist das Risiko, dass es nach Ausschleichen der sogenannten thyreostatischen Therapie zu einem erneuten Aufflammen der Überfunktion kommt, recht hoch. Und dann sollte man auch schon frühzeitig über eine definitive Sanierung der Schilddrüse nachdenken. Und da haben wir prinzipiell zwei Therapieformen zur Verfügung. Einmal die Radiotherapie, die halt sehr komplikationsarm ist. Die ganzen operativen Risiken, auf die wir im Weiteren noch zu sprechen kommen, entfallen gänzlich. Und die Patienten haben eine hohe Erfolgsaussicht, ohne halt postoperative Komplikationen erleiden zu müssen. Das funktioniert nicht zu 100% und ist auch nicht für alle Patienten zu empfehlen. Wenn jemand zum Beispiel eine sehr große Schilddrüse hat, 60, 80 Milliliter, normal wären ja so etwa 18 bis 20 Milliliter, bräuchte man eine höhere Strahlendosis, um die Schilddrüse sozusagen von innen heraus zu bestrahlen. Und es könnte auch sein, dass eine Anwendung von Radiotherapie nicht den gewünschten Erfolg bringt. Das müsste man eventuell dann nochmal wiederholen. Und es funktioniert halt auch nicht von jetzt auf gleich, sondern das braucht einige Wochen bis maximal 4 Monate, bis sozusagen das Endresultat beurteilt werden kann.
In welchen Fällen ist eine Operation angezeigt? Und welche Verfahren wenden Sie in der endokrinen Chirurgie dann an?
Wenn operiert werden sollte, dann sollte die Schilddrüse auch vollständig entfernt werden, weil auch kleine Reste von wenigen Gramm wieder einen neuen Erkrankungsausbruch verursachen können. Daher halt vollständige Schilddrüsenentfernung. Wenn die Patienten Knoten haben, vor allen Dingen, wenn wir nicht wissen, könnte es sich um einen bösartigen Knoten handeln, dann sollte auf jeden Fall eher die Tendenz zu einer operativen Entfernung als zu einer Radiotherapie erwogen werden. Auch wenn die Schilddrüsen sehr groß sind oder wenn Zeit ein relevanter Faktor ist. Das heißt, die Patientinnen sind es ja meistens, haben einen Kinderwunsch und nach zum Beispiel einer Radiotherapie sollten sie ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht schwanger werden. Und dann muss man ja noch etwa 3 bis 4 Monate den Therapieerfolg abwarten. Das heißt, es dauert etwa knapp ein Jahr, bis die Patientinnen versuchen können, schwanger zu werden. Das ist bei der Operation nicht der Fall. Da geht es halt bestenfalls schneller. Aber wir haben natürlich auch gewisse Risiken.
Welche wären das?
Die Probleme, die jeder Laie auch kennt, das ist, dass es durch Entfernung der Schilddrüse zu Verletzungen oder zumindest Funktionseinbußen der Stimmbandnerven kommen kann mit konsekutiver Stimmveränderung, Heiserkeit, können aber auch Schluckbeschwerden resultieren. Die sind zwar meist vorübergehend, aber natürlich anfänglich sehr unangenehm und auch belastend. Das ist eine zum Glück seltene Komplikationen, die wir auch mit technischen Hilfsmitteln wie der dauerhaften Nervenüberwachung während einer Operation versuchen zu minimieren, aber es wird nicht null. Die häufigere Problematik ist eine Störung des Kalziumhaushaltes nach einer vollständigen Schilddrüsenentfernung. Das liegt an Beeinträchtigung der Funktion der Nebenschilddrüsen. Die Nebenschilddrüsen sind kleine Drüsen, die paarig angeordnet, also 2 rechts und 2 links an der Schilddrüse anliegen, die wir natürlich nicht mit der Schilddrüse zusammen entfernen möchten. Aber manchmal sind sie dann doch in ihrer Funktion eingeschränkt. Das kann man aber meist sehr gut medikamentös, solange es notwendig ist, mit Vitamin D und Kalziumgaben ausgleichen. Und auch diese Problematik betrifft die Betroffenen meist nur vorübergehend, aber da in bis zu 20% dauerhaft, zum Glück unter 1%.
Wie sieht die Nachsorge aus, insbesondere nach einer Operation der Schilddrüse? Was sollten Patientinnen und Patienten beachten?
Auch Patientinnen mit Kinderwunsch sollten nicht unverzüglich nach einer Operation schwanger werden, sondern sollten erst natürlich mit Schilddrüsenhormonen vernünftig eingestellt werden, sodass sie eine ausgeglichene Stoffwechsellage haben, also weder Über- noch Unterfunktion. Und man sollte auch natürlich diesen TRAC, also den TSH-Rezeptor-Antikörper, bestimmen, weil dieser auch über die Plazenta in sozusagen das Kinderblut gelangen kann. Deswegen sollte dieser TRAC-Wert dann deutlich reduziert sein, bestenfalls normwertig, bevor dann Frauen mit Kinderwunsch nach einer Operation bitte nicht zu früh schwanger werden. Ansonsten sind es die üblichen postoperativen Kontrollen. Die Wunde sollte gut heilen, das ist meist gar kein Problem. Normalerweise können die Patienten 2 Tage nach der Operation auch aus dem Krankenhaus entlassen werden, schon duschen, sportliche Betätigung, wenn keine Probleme nach der Operation auftreten, sich die Menschen nach Schilddrüsenoperation wohlfühlen, können sie schon anfangen, Sport zu treiben und wären auch oft wieder arbeitsfähig. Nach 2,5 Wochen sind die Wunden üblicherweise fest verheilt, sodass sie auch belastbar sind. Patienten könnten schwimmen gehen, in die Sauna. Das wäre alles kein Problem. Nach 4 bis 6 Wochen sollte einmal das Blut untersucht werden, ob halt die Schilddrüsenhormongabe, die wir während des stationären Aufenthalts schon einleiten, so passt. Ansonsten müsste halt der Hausarzt kleine Veränderungen vornehmen, bis die Patienten gut eingestellt sind. Und dann reicht eigentlich einmal im Jahr eine Laborkontrolle.
Frau von Schenk, wenn man jetzt diese Krankheit nicht erkennt, was könnte denn dann passieren mit dem Körper?
Die Schilddrüsenüberfunktion bleibt zum Glück meist nicht so lange unerkannt, weil sie halt den Patienten deutlich belastet. Sie fühlen sich schlecht, diese ungewollte Gewichtsabnahme, meist zumindest ungewollt. Der schnelle Herzschlag, die Nervosität, die Schlafstörung, all das ist natürlich eine Belastung für das Herz-Kreislauf-System und kann zum Beispiel bei älteren Menschen mit schon Vorbelastung des Herzens oder stattgehabten Herzinfarkt, schwer einstellbarem Bluthochdruck, dieses Ganze nochmal verschlimmern. Und kann in diesen Fällen Patienten auch durchaus akut ins Krankenhaus bringen, weil das Herz die Leistung nicht mehr bewältigen kann, sozusagen dekompensiert. Das kann halt schon schwerwiegende Folgen haben, aber auch langfristig eine Schilddrüsenüberfunktion, zum Beispiel Jahren durch den gesteigerten Stoffwechsel, auch Knochenstoffwechsel, kann ursächlich für einen Knochenschwund, also eine Osteoporose sein oder Patienten jetzt speziell mit Morbus Basedow. Der lange unbehandelte Morbus Basedow kann in manchen Fällen auch zu Augensymptomen führen, das heißt zu Schwellungen der Ober- oder Unterlider oder auch durch Schwellung des Fettkörpers und der Muskulatur im Augenhintergrund zu einem Hervortreten der Augen führen. Unbehandelt kann dieses bis hin zum Sehverlust führen. Wichtig ist, dass man frühzeitig therapiert. Das heißt, wenn Patienten sagen, mit ihren Augen stimmt was nicht, man sieht es den Augen nicht immer an, weil es manchmal auch nur Wassereinlagerungen sind, dann sollte man schon eine Cortisontherapie in Erwägung ziehen, und zwar hochdosiert, intravenös. Das heißt, das sind Infusionen, die man einmal wöchentlich verabreicht über 6 bis 12 Wochen. Wichtig ist frühzeitig, dann kann man dadurch, dass man dann das Autoimmunsystem sozusagen außer Gefecht setzt, eine Linderung, Verbesserung bis hin zur Heilung erreichen. Bei fortgeschrittenen Stadien, also richtig schon hervorgetretenen Augen, die Patienten klagen über Brennen, Trockenheitgefühl der Augen, die Augen sind deutlich hervorgetreten, es bestehen vielleicht auch Doppelbilder, dann sollte auf jeden Fall ein spezialisierter Augenarzt hinzugezogen werden.
Was kann man denn selbst tun, damit diese Krankheit gar nicht erst ausbricht? Kann man an der Ernährung etwas machen?
Das wird heiß diskutiert, ob in der Ernährung Faktoren zu suchen sind oder auch Stress wird ja diskutiert. Sicherlich ist es immer wünschenswert, gesund zu leben. Ganz wichtiger Risikofaktor aber für das Entstehen dieser sogenannten endokrinen Orbitopathie, das heißt, diese Augenproblematik, ist Rauchen. Sobald die Erkrankung festgestellt wurde, sollte unbedingt, unverzüglich und bei Starkrauchern mit hohem Suchtpotenzial auch durchaus unter Zuhilfenahme von psychologischer Unterstützung, Nikotinpflaster, alles was es gibt, das Rauchen eingestellt werden, unverzüglich. Das kann, ist ein Risikofaktor für die endokrine Orbitopathie, also für die Augenproblematik. Das ist der Hauptrisikofaktor.
Wann ist es sinnvoll, frühzeitig eine spezialisierte Klinik wie die Ihre aufzusuchen?
Es ist dann vor allen Dingen sinnvoll, wenn wir eine hohe Antikörperlast haben, sodass wir davon ausgehen müssen, dass die Erkrankung zwar erstmal in den Ruhezustand versetzt werden kann, aber ein hohes Risiko hat, dass es wieder auftritt und man sich schon Gedanken für eine definitive Sanierung machen muss, beziehungsweise wenn die Schilddrüse unter den schilddrüsendämpfenden Medikamenten zusehends anwächst, auch das kann passieren, und dann wäre halt die Alternative einer Radiojodtherapie auch nicht mehr sinnvoll. Und bevor die Schilddrüse halt monströse Ausmaße annimmt, die dann auch die Operation erschweren, wäre es sinnvoll, sich bei Zeiten darüber Gedanken zu machen, sich zumindest beraten zu lassen.
Das macht man zunächst beim Hausarzt und der leitet dann weiter an Sie?
Genau.
Wie kann man denn zu Ihnen kommen?
Man kann uns über die Telefonnummern oder die E-Mail auf unserer Webseite kontaktieren. Unsere Sprechzeiten sind so ein bisschen begrenzt, beziehungsweise telefonischer Kontakt kann nicht immer vielleicht unverzüglich hergestellt werden. In diesen Fällen gerne eine E-Mail an uns, die beantworten wir und vereinbaren auch, wenn nötig, kurzfristig einen Vorstellungstermin.
Frau von Schenke, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico, die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.